100 Jahre alt, da schreibt jemand über die Christen: Christen unterscheiden sich eigentlich nicht durch Land, Sprache oder Sitten von den übrigen Menschen. Denn nirgendwo bewohnen sie bewohnen nicht eigene Städte, noch bedienen sie sich irgendeiner abweichenden Sprache, die sich in irgendeiner Weise auffällt. Sie heiraten wie alle, sie zeugen und gebären Kinder, aber sie setzen sie nicht aus und so weiter. Sie lieben alle und werden doch von allen verfolgt. Das Thema Christen in Bedrängnis ist eigentlich ein unlogisches Thema. Man müsste denken, die Christen sind doch ganz praktisch, haben viele Pluspunkte für die Gesellschaft und trotzdem in so vielen Ländern unter Druck. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, was schon in der Bibel steckt. Zu Weihnachten bekamen wir ein Buch geschenkt, Im Schatten des Kreuzes, die erste und zurzeit einzige deutsche Arbeit, biblisch-theologische Arbeit über, also Deutsch, ins Deutsche übersetzte Arbeit über Leiden, Bedrängnis, durch vom Alten Testament durch bis zum Neuen. Geschenkt bekamen wir dieses Buch von dem Referenten von heute. Er ist sehr, sehr nahe an dem Geheimnis dieses Phänomens dran, das Geheimnis Christen in Bedrängnis. Er hat viel studiert, Theologie studiert, viel gelehrt, viel gereist, wohnt zurzeit mit seiner Familie am Bodensee. Wir grüßen auch seine Frau und seine drei Kinder sind auch da. Wir grüßen Pastor Manfred Müller und danken ihm für seine Vorbereitung für heute und sind gespannt. Er kennt sich aus in vielen, vielen Ländern mit der Lage von Christen, denen es anders geht als uns. Und dieses Lied, gib mir ein ungeteiltes Herz, vielleicht mit einem anderen Blick singen als wir. Wir singen dieses Lied jetzt aus dem Programmheft. Manche können es auswendig. Wer es nicht kann, ist einfach eingeladen, mit einzustimmen oder mit zu summen. Danken euch. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Es fängt an mit: Herr, ich stehe vor dir. Herr, ich komme zu dir. Ja. Dankeschön. Und nach dem Lied gehört die ganze Zeit Pastor Manfred Müller von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, Hilfe für verfolgten Christen, mit dem Thema Christen in Bedrängnis.
Ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich.
Vielen Dank, das Lied passt super und nachher werde ich, glaube ich, noch mal ganz kurz weg müssen, weil es mit der Technik nicht so ganz gepasst hat heute Nachmittag. Ich freue mich, dass ihr euch interessiert für dieses Thema, um Gottes Willen, Christen in Bedrängnis. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Leute irgendwo auf dieser Welt in den 64 Ländern, wo über 200 Millionen Christen unter äußerer Bedrängnis stehen, sondern da geht es letztlich auch um dein Leben und um mein Leben und um die Bedrängnisse, in denen wir stehen als Christen in dieser Welt. Der Rahmen des Drucks von außen, der unterscheidet sich. Das sind in Nordkorea Stacheldrahtzäune und Elektrozäune. Das sind in verschiedenen Ländern zerstörte Kirchen. Bei uns ist der Rahmen scheinbar harmlos. Da geht es um Verführung, da geht es um falsche Kompromisse. Aber wie auch immer der Rahmen unserer Glaubensgeschichte aussieht, die Glaubensgeschichte ist immer die gleiche. Wir schwache gebrechliche, zerbrechliche Menschen sind angewiesen auf die starke Hand Gottes. Ohne diesen Gott, der seine Hand in unser Leben hineinhält, können wir als Christen nicht leben. Nicht in Nordkorea und auch nicht hier in Süddeutschland. Um Gottes Willen, Christen in Bedrängnis. Eigentlich ist in dem Titel der Veranstaltung schon der ganze Konflikt, in dem wir Christen in dieser Welt stehen, abgebildet. Ihr kennt das, wenn jemand sagt, oh, um Gottes Willen, heißt das, Hilfe, bloß nicht. Hört man immer wieder, hört man überhaupt oft Gott als Namen so gerufen in irgendwelchen Stoßseufzern in dieser Welt. Um Gottes Willen heißt in dieser Welt nur nicht. Das soll nur nicht geschehen. Interessant, woher kommt das? Wahrscheinlich von Jesus. Aber wie so oft in dieser Welt, der Teufel nimmt eine Hälfte, die schlechte Hälfte, und die hält er uns in Erinnerung. Und die andere Hälfte, die vergisst die Welt, hat die Welt vergessen. Jesus hat gesagt, um Gottes Willen, aber er hat was anderes gesagt. Die schwierige Situation war der Weg ans Kreuz. Und Jesus wollte nicht, Hilfe nur nicht. Und dann hat er gesagt, um Gottes Willen, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und ist gerade auf den Kopf gestellt. In dieser Welt heißt um Gottes Willen Hilfe nur nicht. Bei Jesus heißt um Gottes Willen, Herr, was du willst, das soll geschehen. Und ich hoffe, so verstehen wir das hier beim Pfingstjugendtreffen in Eidlingen. Dieses um Gottes Willen, ja Herr, jetzt lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. Und wenn das heute Nachmittag als neuer Impuls überspringt, dann hat sich diese Veranstaltung auf alle Fälle gelohnt. Ich will euch nicht erschrecken mit irgendwelchen schrecklichen Bildern, sondern meine Hoffnung ist es immer wieder, dass dieser Glaubensmut, den die verfolgte Gemeinde uns vorlebt, dass das neu überspringt, dass so ein Funke überspringt, dass eine Kraft überspringt, dass eine Sehnsucht aufwacht in unserem Leben und wir sagen, ja Herr, auch wenn der Weg schwer ist, um deinetwillen, ich möchte mit dir leben, wie es auch geht. Ich möchte heute Nachmittag mit euch nachdenken über das ganz normale Leben als Christ. Über das ganz normale Leben als Christ. Und das ganz normale Leben als Christ ist ein Leben in der Nachfolge unter dem Kreuz. Und jetzt muss ich noch mal verschwinden, damit wir das kurz hier anstellen. Nichts ist unmöglich mit Jesus, das gilt auch für die Technik, das gilt auch über diesem Thema. Und Jesus Christus ist der Sieger, Amen, über allen Schwierigkeiten deines und meines Lebens und auch über dem Leben der verfolgten Gemeinde. Dieser Jesus Christus, an den wir glauben und der uns an diesem Pfingstfest neu die Kraft seines Heiligen Geistes schenken möchte, dieser Jesus Christus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit ihm können wir alles tun. Nichts ist unmöglich mit diesem Jesus. Das nächste Bild bitte. Und das ist der Gedanke. Eins zurück, dann ist der andere Fall. Super. Das können wir jetzt ein bisschen stehen lassen. Das ist der Gedanke, dass die Nachfolge, zu der Jesus uns alle gerufen hat, immer eine Nachfolge unter dem Kreuz ist. Ich möchte heute Nachmittag sprechen über diese mächtige Bewegung derer, die Jesus Christus nachfolgen im Zeichen des Kreuzes. Eine Bewegung, eine Heilsbewegung, eine Glaubensbewegung, die seit Anbeginn der Zeit, schon im Alten Bund mit dem Volk Israel, durch die Zeiten hindurchgeht, bis heute hier. Wir sind Teil dieser Bewegung in Eidlingen beim Pfingstjugendtreffen. Eine mächtige Bewegung, eine Bewegung, die im Gegensatz zur Entwicklung in dieser Welt steht. Die Entwicklung in dieser Welt ist eine Entwicklung weg von Gott. Und diesen Sog, den haben wir alle schon gespürt. Und hoffentlich habt ihr bei den verschiedenen Predigten bisher diese Sehnsucht gehört, nochmal rauszukommen aus diesem falschen Sog. Ein Sog, der uns wegzieht von Gott. Ein Sog der Sünde und der Schuld, der uns trennt von Gott. Und dann hat Gott in dieser Welt eine andere Bewegung angefangen, eine Heilsbewegung. Eine Bewegung, in der er seine Boten und zuletzt seinen Sohn und jetzt uns mit dieser Botschaft des Evangeliums sendet in die Welt, damit Menschen aufschauen können, Hoffnung tanken können. Es gibt eine ganz bewegende Geschichte im Alten Testament. Da ist so ein Bild von einem Menschen, der durch den Sündenfall gestolpert ist, der am Boden liegt, der nicht mehr weiter kann. Das ist die Geschichte von Mephibosheth. Das war ein Nachfahre von Saul. Saul, ein König Gottes, der gestrauchelt ist, der diese Welt lieb gewonnen hat, der gefallen ist. Und einer war noch übrig von seinem Haus, Mephibosheth. Und als die Hebamme mit ihm geflohen ist vor der Verfolgung, da war sie so aufgeregt und hat den Buben fallen lassen. Und dann von dem Tag an waren seine Beine kaputt und er war behindert, konnte nicht mehr laufen. Und dann kam David auf den Thron. Und David war König und das Haus Sauls, das waren ja seine Feinde gewesen. Und dieser König David, der macht jetzt diese ehemaligen Feinde nicht nieder, sondern sucht und fragt, ist da noch jemand aus dem Hause Sauls? Und das ist der gleiche Ruf, den der ewige König Jesus Christus in dieser Welt hat. Ist da noch jemand, der durch diesen Sündenfall gestolpert ist, dessen Beine lahm sind, der im Glauben keine Schritte tun kann? Ist da noch jemand? Und dann sagen ihm die Leute, ja, da ist noch dieser Mephibosheth. Und er wird dann zum David gebracht und zittert und weiß nicht, jetzt kommt das Gericht und hat Angst. Und David sagt, ich will dir alle Gnade zeigen und schenken. Und das ist das, was Jesus dir sagt und mir sagt. Allen Schwierigkeiten, auch aller Sünde in unserem Leben zum Trotz. Jesus ist hier bei dem Pfingstjugendtreffen und sucht, ist da noch jemand, dem ich aufhelfen darf in seiner Lahmheit im Glauben? Ist da noch jemand, der sich frei machen möchte von der Last der Schuld und der Sünde? Ist da noch jemand, ist der Ruf Jesu in diese Welt hinein? Und wenn du Christ bist, dann ist dieser Ruf dein Auftrag. Mit diesem Ruf dürfen wir jetzt von Haus zu Haus gehen und die suchen, die beladen sind und mühselig sind und sagen, ihr seid eingeladen in das Haus des Vaters. Aber wenn wir das tun, dann erregt das in dieser Welt Widerstand. Darum gibt es Verfolgung. Weil diese Botschaft des Herrschaftsanspruchs Gottes in Feindesland getragen wird. Und da regt sich Widerstand. Im alten Heidelberger Katechismus, einige von euch haben das vielleicht im Konfirmandenunterricht gelernt, je nachdem aus welcher Tradition er kommt, da heißt es, ich bin von Natur aus geneigt, Gott zu hassen. Das ist, wie wir sind in dieser Welt. Wir hassen Gott, weil wir uns nicht reinreden lassen wollen in unseren Lebensentwurf. Wir wollen uns nicht reinreden lassen, aber Gott ist der Gott, der uns sucht durch Jesus Christus. Und jetzt, und das haben wir ja schon gehört in den verschiedenen Predigten, jetzt ist dieses Angebot Jesu da. Für dich, für mich, für diese Welt. Wir dürfen Vergebung empfangen. Wir dürfen frei werden. Wir dürfen neu durchstarten. Alles hat Jesus für uns getan und dieses Geschenk dürfen wir annehmen. Aber schon der Bobby am ersten Abend hat gesagt, das hat einen Preis. Das hat einen Preis. Und dieser Preis ist, dass ich jetzt bereit bin, dieses mein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen. Dass ich sage, Herr, jetzt nicht mehr ich, sondern du darfst in meinem Leben tun, was du willst. Das, mein Leben gehört dir. Alles dürfen wir diesem Gott, müssen wir diesem Gott zur Verfügung stellen. Das bedeutet dieses Bild. Nachfolge unter dem Kreuz bedeutet, ich sterbe mir selbst. Bist du dir selbst gestorben? Und ich empfange ein ganz neues Leben von Gott. Für uns ist das Theorie. Ein Christ im Iran, der weiß, was das bedeutet. Der weiß, wenn ich mich taufen lasse, wenn ich das meiner Familie erzähle, dann ist das nicht ein Gedanke einer schönen Andacht im Jugendkreis oder so, sondern dann ist das die Realität, die mich vielleicht schon heute erwartet. Mehrere Leute haben mir das erzählt. Sie haben dem Vater erzählt oder in der Familie erzählt. Sie sind Christ geworden und dann im Affekt will die Familie sie töten. Der Hass dieser Welt bricht los, wo dieser Herrschaftswechsel stattfindet. Aber billiger ist Nachfolge auch bei uns nicht zu haben. Bei uns sind die Grenzen vielleicht nicht so haarscharf. Und darum machen wir so leicht Kompromisse. Ich mache so viele Kompromisse. Und es hat in meinem Leben so ewig lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, dass Jesus mein ganzes Leben möchte und nicht nur diese Bereiche. Und das behalte ich für mich. Aber Jesus möchte alles. Ich gehe gern ins Kino. Ich weiß nicht, vielleicht guckt ihr auch gern Filme. Nun komme ich aus einer anderen Generation. Also früher gab es mal einen Film, der hieß Matrix. Kennt das jemand? Matrix, die Matrix? Oh, okay, also muss ich ja gar nicht alles erklären. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da fand ich den irgendwie langweilig. Also irgendwie habe ich es wahrscheinlich nicht verstanden. Und dann war ich so abends am Einschlafen und dann plötzlich fängt das in mir zu arbeiten an. Und da dachte ich, oh, toller Film. Und inzwischen denke ich, dieser Film ist ein super Gleichnis auf die Bibel. Ein super Gleichnis auf die Bibel. Ein super Gleichnis auch für euch, wie ihr hier mit dem Pfingstjugendtreffen umgehen könnt. Blaue Pille nach dem Pfingstjugendtreffen, ihr vergesst alles, das Leben geht weiter wie immer. Rote Pille, Blut Christi und ihr entdeckt tiefer und tiefer, was diese Welt wirklich ist. Die Matrix in dem Film, ja? Die Matrix, die gaukelt einem alles vor, aber in Wirklichkeit sind die Menschen da nur eingebunden in irgend so ein komisches System, wo aus der menschlichen Körperenergie Strom gewonnen wird. Und sie haben Fantasien von Freundschaft, von Liebe und von gutem Essen und es ist alles in Wirklichkeit nichts. Und ein Stück weit stimmt das für diese Welt. In dieser Welt jagen die Menschen nach allen möglichen Dingen, die letztlich keine Befriedigung bringen. Auch der größte Reichtum bringt keine Befriedigung. Bill Gates, der reichste Mann der Welt, hat das meiste weggegeben. Und Erfüllung findet er im Dienst für die Ärmsten der Armen in Afrika. Geld und Reichtum bringt keine Erfüllung. Die rote Pille, und dann schluckt der Neo diese Pille und auf einmal wacht er auf und erkennt, wie diese Welt wirklich ist. Wenn Jesus in dein Leben spricht, dann wachst du auf. Und erkennst, wie die Welt wirklich ist. Und das, was gestern vielleicht noch das Interessanteste war, so was in meinem Leben, rumtouren und Freundin haben und was, das ist auf einmal überhaupt nicht mehr interessant. Ich meine, es ist schön, ich bin jetzt verheiratet und wir haben 3 Kinder. Aber ich denke, wenn ich zurückgucke, all das war Haschen nach Wind. Und das wahre Leben, das ist ein anderes Leben. Und das zeigt Gott uns, wenn wir uns von ihm mit in die Tiefe führen lassen. Rote Pille, Blut Christi, sterben, unter dem Kreuz Jesus nachfolgen. Und wisst ihr, diese Welt, die ist auch wie in der Matrix. Da gibt es ja diesen Bruch in der Matrix. Déjà-vu oder Katze zweimal gesehen und so weiter. Das ist ein Bruch in der Matrix, das kennen wir auch. Wenn wir irgendwie auf falschen Wegen unterwegs sind und auf einmal aus nirgendwoher, vielleicht bei so einem Pfingstjugendtreffen, plötzlich wieder so eine alte Sehnsucht hochkommt. Eine Sehnsucht nach Echtheit. Nach Ganzheit, nach wirklich erfülltem Leben. Das ist der Bruch in der Matrix des Teufels. Und das ist die Sehnsucht, die der Heilige Geist in dein Leben schenkt. Und dann ist gut zu sagen, ja, Herr, ich möchte die ganze Sache machen mit dir. Die verfolgte Gemeinde sozusagen hat diese rote Pille genommen. Die weiß, was es bedeutet, rauszufallen aus dem gewohnten System, aufzuwachen in einer ganz anderen Realität. Aber diese Realität ist echt. Und was ich merke, wenn wir unterwegs sind in Kreisen und Gemeinden in Deutschland, diese Echtheit eines Glaubens, der bereit ist, dafür zu sterben, das fordert immer wieder Christen raus und vielleicht heute Nachmittag auch euch, dass man sagt, ich möchte jetzt auch ganze Sache machen mit diesem Herrn. Eine mächtige Bewegung des Heils. Steigst du ein in diese Heilsbewegung? Wir haben verschiedene Texte gehört, schon aus dem Daniel. Daniel 3, da ist auch Verfolgung. Und die Freunde Daniels sitzen im Feuerofen. Wie kamen sie dahin? Weil sie gewusst haben, was auch immer es kostet, von Gott wollen wir uns nicht trennen lassen. Der König hat getobt und gesagt, jetzt kommt ihr da rein. Und die haben gesagt, weißt du, wenn unser Gott will, kann er uns retten. Und wenn er nicht will, sollst du dennoch wissen, dass wir deinem Gott nicht dienen wollen. Und ich möchte euch heute Nachmittag einen kurzen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte von Lukas. Da sind es Paulus und Silas, die in eine Verfolgungssituation hineingeraten sind. Und wenn ihr irgendwann in diesen Tagen hier auf dem Pfingstjugendtreffen Zeit habt, dann lest mal Apostelgeschichte 16. Ich lese jetzt nur ein paar Verse ab Vers 23. Paulus und Silas waren gefangen worden, es war eine Verfolgungssituation und dann heißt es, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, legte er sie in das innerste Gefängnis und tat ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Lieber Herr, jetzt zeig auch uns, wie wir dich in unseren schwierigen Lebensumständen loben können. Amen. Was für eine Geschichte. Also man muss das wirklich im Zusammenhang lesen. Da ist ein toller, ganzer, neuer Aufbruch, Missionsbewegung, zweite Missionsreise des Apostel Paulus. Und wie fing das alles an? Mit einem Streit. Paulus war mit Barnabas aneinander geraten. Es ging um einen Mann namens Johannes Markus. Und dann waren sie so ein bisschen am Rumeiern. Paulus hat versucht, da zu evangelisieren, ging nicht. Dann da, ging nicht. Und dann saß er in Troas. Und dann kam so eine Vision, und das sind vielleicht einige bei uns, die sagen, wow, wenn Gott zu mir so sprechen würde. Paulus hatte eine Vision, komm nach Europa und hilf uns. Und dann machten Paulus und Silas sich auf den Weg. Toll, wenn Gott dich führt. Und hoffentlich stehst du unter der Führung Gottes. Toll, wenn Gott dir eine Vision, eine Berufung gibt für dein Leben. Manche denken, wenn Gott uns ruft, das zeigt sich dann, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass die Türen sich öffnen, dass alles glatt läuft. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht in der Bibel, das stimmt nicht in meiner Lebenserfahrung und bei dir wahrscheinlich auch nicht. Die treue Antwort auf die Berufung Gottes führt Paulus und Silas direkt in das Gefängnis. Und es kann sein, dass du in deinem Leben mit dem Herrn alles richtig machst und dass der Druck von außen trotzdem zunimmt. Das sehen wir in der verfolgten Gemeinde. Die kommen aus einem Leben vielleicht in Sünde und Schuld heraus, machen im Glauben alles richtig und der ganze Hass bricht über ihnen hinein. Es hat mir am ersten Abend gut gefallen. Der Daniel, da ging es sogar noch 70 Jahre weiter. Wir haben in der Bibel keine Verheißung, dass Gott die Probleme unseres Lebens löst. Für Paulus, als er Christ wurde, fingen alle Probleme des Lebens überhaupt erst an. Gerade so geht es Christen im Iran. Pastor Yusuf Nadakani sitzt im Gefängnis, wartet auf die Todesstrafe und der Richter wollte ihm eine goldene Brücke bauen. Sagt, Herr Nadakani, hören Sie mal zu, kommen Sie doch zum Glauben der Väter zurück. Und er sagt, was meinen Sie denn damit? Da kommen Sie zum Islam zurück. Da wartet eine Frau, da warten zwei Kinder. Goldene Brücke, was hättest du gemacht? Und Pastor Yusuf Nadakani sagt, das kann ich nicht. Da ist der Weg. Frau, Familie, Kinder, zwei Jungs, das kann ich nicht. Warum? Weil er die rote Pille geschluckt hat, weil er weiß, diese Welt vergeht, aber die Welt Jesu kommt, da will ich dabei sein. Jesus hat uns aufgerufen, ihm nachzufolgen, aber Nachfolge ist Nachfolge unter dem Kreuz. Und so geht es Paulus und Silas. Und sie kommen in diese Verfolgungssituation, dabei haben sie doch dem Ruf Gottes gefolgt. Aber Jesus hat uns nicht verheißen, alle Probleme zu lösen. Was hat Jesus uns verheißen? Jesus hat uns verheißen, auch in den dunklen Tälern dieser Welt bei uns zu sein. Das ist das Wunder von Pfingsten, dass Gottes Geist in den Schwierigkeiten unseres Lebens dir und mir uns die Kraft geben möchte, unseren Glauben zu leben. Die haben Wunder erlebt. Toll, Paulus und Silas. Da war eine Frau, Lydia, ist ein Wunder, wenn Menschen zum Glauben kommen, da hat der Herr dieser Frau das Herz aufgetan. Fantastisch. Und Gemeinde fängt an in Europa, das ist die erste Gemeinde in Europa, zu wachsen. Dann ist da eine andere Frau, heute wird man sagen, die hat einen Schuss, psychisch gestört, belastet, Dämon. Und die schreit Paulus und Silas hinterher, diese Leute verkünden den Weg des Heils, diese Leute verkünden den Weg des Heils, diese. Irgendwann hat Paulus die Nase voll gehabt, hör auf! Im Namen Jesu, du musst weichen. Und der Dämon verlässt die Frau. Und sie kommt zu sich. Die Bibel sagt es nicht, aber ich denke, sie hat wahrscheinlich auch den Glauben gefunden. Sie kommt zu sich. Aber jetzt die Sklavenbesitzer merken, wow, jetzt kriegen wir kein Geld mehr durch ihre Wahrsagerei. Und die Verfolgung beginnt. Und dann kommen Paulus und Silas ins Gefängnis. Und da sehen wir sie jetzt. Und in dem kleinen Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, da passiert das größte Wunder in der Apostelgeschichte. Da passiert das Wunder, dass Jesus selber durch seinen Heiligen Geist diese beiden Apostel besucht im Gefängnis um Mitternacht. Lobten Paulus und Silas Gott. Das ist das Größte, was in deinem Leben passieren kann, was Gott in deinem Leben tun kann. Nicht, dass die Probleme sich lösen, das wünsche ich dir auch, das wünsche ich mir auch in meinem Leben, ich habe auch Probleme. Aber dass Gottes Geist dich stark macht, da wo du stehst. Dass du Gott loben kannst, auch wenn du gar nicht weißt, wie diese oder jene Situation ausgeht. Dass du einfach stark gemacht wirst durch diesen Geist Gottes. Und dann heißt es da, und die Gefangenen hörten sie.
Kann es sein, dass Gott uns manchmal an die schwierigen Plätze stellt, und das ist bei der verfolgten Gemeinde nicht anders, weil er möchte, dass Leute um uns her etwas hören von unserem Glaubenszeugnis. Unser Magazin heißt Stimme der Märtyrer, ihr könnt da am Ausgang eins mitnehmen. Wir sind überzeugt, dass diese Stimme der Märtyrer, der Zeugen, das ist, was wir hören müssen, weil da verdichtet Glaubenserfahrung weitergegeben wird. Und die Gefangenen hörten sie. Das Wunder der Ermutigung. Dann passiert hier noch ein Wunder, habe ich gar nicht vorgelesen. Ein spektakuläres, äußeres Wunder. Ein Erdbeben. Alle Tore gehen auf. Die Fesseln fliegen ab. Frei. Und ihr kennt die Bibel. Manchmal ist Paulus dann auch weggelaufen. Aber hier läuft keiner weg. Ich habe neulich mit einem Hamburger gesprochen. Da ging es auch um diesen Text. Er kam zu mir nach der Veranstaltung, Tränen in den Augen, und sagt: Wissen Sie was? Ich habe 25 Jahre in Hamburg im Strafvollzug gearbeitet. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar im Hamburger Strafvollzug, dass die Gefängnisse, Türen alle offen sind und keiner rennt weg. Unvorstellbar. Das hat den Mann umgehauen. Da habe ich mir nochmal überlegt, warum rennt hier keiner weg? Wenn Gott in diese Welt hineinbricht, die Gefangenen hörten sie, Lob Gottes, Gebet, wenn etwas spürbar wird von der Kraft Gottes, dann wacht eine Sehnsucht auf in den Menschen dieser Welt nach mehr, nach echt, nach wirklichem Leben. Darum läuft keiner weg. Und Paulus und Silas, Gefangene für ihren Glauben, warum laufen sie nicht weg? Weil sie spüren, hier haben wir noch etwas zu tun. Hier wartet noch eine Aufgabe Gottes. Wisst ihr, ich finde das toll, wenn viele von euch machen das sicher, wenn wir auch mal eine Unterschriftenaktion machen, der muss aus dem Gefängnis und der muss aus dem Gefängnis. Mehr kann eine Unterschriftenaktion nicht erreichen, als dass die Türen aufgehen. Aber Paulus und Silas wollen gar nicht weg. Richard Wurmbrand, der Gründer unserer Arbeit, wir sind das einzige Werk, das von verfolgten Christen selber gegründet wurde. Richard Wurmbrand, der Gründer unserer Arbeit, kam nach 14 Jahren aus dem Gefängnis zu seiner Familie, umarmt seine Frau und seine Kinder und sagt: Es ist so schön, euch wieder zu haben. Und ich bin Gott dankbar für 14 Jahre Glaubensgemeinschaft im Gefängnis. Wie sie da Gott gelobt haben. Was glaubt ihr, was der Pastor Yusuf Nadakani im Iran jetzt im Gefängnis macht? Betet für ihn, dass er freikommt, betet für seine Familie und seine Söhne um Kraft, aber betet, dass Gott sein Zeugnis segnet dort im Gefängnis. Wer soll diesen Menschen das Evangelium bringen, die dort einsitzen in einem dunklen muslimischen Land? Nur Gesetz und kein Evangelium. Gott tut Wunder. Und dann kommt dieser Gefängnisbeamte und fällt zitternd auf die Knie und sagt zu Paulus: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ihr Lieben, das Evangelium ist so einfach. Glaube an Jesus. Mehr musst du auch nicht tun. Glaube an Jesus. Und dann gilt das sogar noch für die Familie. So wirst du und dein Haus selig. Was für eine Zusage. Glaube an Jesus. Und darauf hatte Paulus gewartet. Er wusste ja von der Vision, dass da Menschen sind, die Hilfe brauchen. Komm herüber und hilf uns. Und dann war da dieser Gefängniswärter und dann bringt er ihm das Evangelium. Und das tun viele verfolgte Christen. Die lassen sich von keinem äußeren Druck beirren, sondern da, wo sie stehen, wollen sie Zeuge sein für das Evangelium. Und da sind sie mir ein Vorbild. Wisst ihr, vielleicht geht es ja euch so wie mir. An so vielen Schwierigkeiten, in denen ich stehe, da denke ich immer nur: Herr, wann ist endlich vorbei? Wenn ich erst mal das erreicht habe oder wenn das erst mal aufhört, dann möchte ich was tun. Aber Gott möchte dich und mich jetzt gebrauchen. In den Schwierigkeiten. Die Gefangenen hörten sie, weil sie in den Schwierigkeiten Gott gelobt haben. Herr, gib mir diesen Glaubensmut. Gib mir diese Kraft im Glauben, dich zu loben. Jetzt habe ich von ein paar Wundern geredet. Jetzt kann es ja sein, dass jemand hier, auch bei so einem schönen Pfingstjugendtreffen, sagt: Das ist ja toll, Manfred, was du da erzählst. Wunder, Wunder. Wunder kann ich gar nicht mehr hören, ich erlebe ja keine Wunder. Bei mir bleibt ja immer alles gleich. Die Schwierigkeiten zu Hause, ich finde keine Arbeitsstelle, was weiß ich, habe nicht genug Freunde oder irgendwie klappt das alles nicht. Wo sind jetzt die Wunder Gottes? Kann man ja auch als verfolgter Christ sagen. Tolle Zusagen, tolle Verheißungen, ich bin bei dir. Ja, wo bist du denn jetzt, Gott? Konnten Paulus und Silas auch sagen. überrascht euch jetzt vielleicht, aber unsere Gefahr ist, dass wir die Bibel manchmal zu gut kennen, zu schnell lesen. Vielleicht hatten Paulus und Silas genau die gleichen Fragen und Probleme. Hier steht eine Zeitangabe. Um Mitternacht lobten Paulus und Silas Gott. Da muss man mal drüber nachdenken. Vielleicht sind sie am Nachmittag verhaftet und geschlagen worden und dann sind sie da eingesperrt worden. 8 Uhr, 8.05 Uhr, 8.30 Uhr. Und das zieht sich so hin, noch lange weg bis Mitternacht. Und die wussten ja nicht, dass der Heilige Geist sie um Mitternacht ermutigen würde. Und wahrscheinlich stehen Paulus und Silas diese ganzen Stunden vor Mitternacht gerade so da wie du und ich. Mit all diesen Fragen, was denn jetzt her? Wo bist du denn jetzt her? Was ist denn mit deinen Verheißungen, Gott? Aber in ihren Fragen sind sie wahrscheinlich irgendwie wieder zur Schrift gekommen. Vielleicht hat der Silas dem Paulus gesagt, du, ich verstehe das alles nicht. Mir hängt das zum Hals raus. Wir müssen doch hier raus, Gott hat doch einen Auftrag für uns. Und sagt Paulus, du, ich verstehe es auch nicht, Silas. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber eins weiß ich, wir sind nicht die Ersten. Da war Josef, da war Daniel und seine Freunde auch ungerechterweise eingesperrt. Und am Ende des Lebens sagt Josef, Gott hat es gut gemacht. Gott hat es gut gemacht. Ha, sagt Silas, stimmt. Und David ging es auch so. Und darum hat er geschrieben, auch im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück. Der gute Hirte ist bei mir. Und dann sagt Paulus, genau. Und du und ich, wir wissen ja, wer dieser gute Hirte ist, Jesus Christus. Und der hat gesagt, er ist bei uns. Und dann ist er ja auch hier bei uns. Und vielleicht war es inzwischen Mitternacht geworden. Und dann haben sie angefangen, diesen Jesus anzubeten. Hoffentlich hast du jemand, der dich an die Verheißungen der Bibel erinnert, wenn du es selber vergessen hast. Hoffentlich bist du jemand, der jemand anders an die Verheißungen der Bibel erinnert, wenn er oder sie es vergessen hat. Wir brauchen einander. Darum gibt es hier Seelsorgezelte, darum gibt es hier Gesprächsmöglichkeiten. Geht von diesem Pfingstival nicht weg, ohne euer Herz auszuschütten. Herr, wo bist du jetzt? Rede mit jemandem drüber. Lass dich erinnern an die Zusagen Gottes. Mitternacht kommt. Der Heilige Geist möchte mit Kraft in dein Leben hinein dich ermutigen, dich aufrichten, dich ausrüsten, dich segnen und zum Segen setzen. Eine mächtige Bewegung. Welche Pille nimmst du? Blau, Pfingstival vorbei, alles vergessen? Oder rot? Herr, zeig mir, was wirkliches Leben ist. Zeig mir meinen Platz. Ich möchte Teil sein dieser Heilsbewegung. Und dann lass dich hineinnehmen. Deutschland braucht das. Und jetzt wollen wir zum nächsten Bild kommen. Christen sind in Bedrängnis in vielen Gebieten dieser Welt. Ich möchte über 4 Gebiete sprechen. In vielen Gebieten dieser Welt sind Christen in Bedrängnis. Uns erreichen diese Berichte fast täglich. 64 Länder dieser Welt, wo Christen verfolgt werden. Kommunistische Länder, islamische Länder, hinduistische Länder. Über 200 Millionen deiner und meiner Geschwister im Glauben sind permanent davon bedroht, Opfer von Übergriffen und Verfolgung zu werden. Und trotzdem wächst gerade in diesen Gebieten oft Gemeinde. Warum? Um Gottes Willen, weil Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Nichts kann Jesus aufhalten. Nichts kann Jesus in deinem Leben aufhalten. Jesus kommt immer zu seinem Ziel, allen Widerständen zum Trotz. Nächste Folie bitte. Eins der Gebiete, wie gesagt 4, über die ich sprechen möchte, wo Christen bedrängt werden, das ist die muslimische Welt. Die muslimische Welt, das sind diese ganzen Länder, vor allem von Marokko in diesem Gürtel bis rüber nach Indonesien, Pakistan, Afghanistan. In keinem einzigen muslimischen Land gibt es Religionsfreiheit. Und jetzt haben mittlerweile viele Leute bei uns in Deutschland Angst. Muslime, was ist das eigentlich? Nächste Folie bitte. Muslime, das sind erstmal ganz normale Menschen wie du und ich. Ja? Menschen mit gleichen Problemen wie du und ich. Zahnschmerzen, Schule ist schwierig, weiß gar nicht, was für einen Ausbildungsplatz ich bekommen soll. Menschen in einem starken Glaubenssystem mit allen möglichen Regeln und Aufgaben, ohne ein einziges Wort der Hoffnung des Evangeliums. Ein unnahbarer Gott. Und wer bringt diesen Menschen das Evangelium? Auch hier bei uns. Sind genug Muslime, die um uns herum leben. Bist du jemand, der bereit ist, Zeuge zu sein? Du musst nicht die Bibel auswendig können und du musst nicht den Koran widerlegen können. Du musst einfach das erzählen, was du mit Jesus erlebst. Ich hatte da einen Bereich in meinem Leben, da kam ich nicht weiter. Und da habe ich gebetet und ich habe gemerkt, wie Jesus mich getröstet hat. Das kannst du erzählen. Das ist Glaubenszeugnis. Und so kommen Muslime ins Fragen. Die kennen das nicht, persönlich mit Gott zu reden. Die haben eine große Sehnsucht in ihrem Herzen. Und niemanden, der ihnen den Weg des Heils zeigt. Nächste Folie. Gott sei Dank gibt es in diesen Ländern Christen, die mutig sind, die diesen Muslimen das Evangelium bringen, wie dieser Pastor in einem kleinen muslimischen Land, darf ich euch gar nicht das Land nennen. Und dort arbeitet er als Pastor. Nächste Folie. Er hat mir gezeigt, wo er eine Zeit lang gewohnt hat, nämlich in diesem Gefängnis. Und das sind Berichte aus solchen Ländern, gerade wie aus der Apostelgeschichte. Der Mann wird freigelassen nach über einem Jahr Haft, mit der einzigen Auflage, jetzt redest du aber nicht mehr im Namen dieses Jesus. Was macht er? Er macht genau das weiter. Nächste Folie. Und er hat mir gezeigt, diese Garage, das ist seine Garage, da steht kein Auto drin, da hat er so ein Studio eingerichtet. Und in diesem Studio, da kopiert er DVDs. Ja, cool, machen wir auch andauernd. Das ist nicht das, was er macht. Er hat DVDs mit Glaubenszeugnissen von Muslimen seines kleinen Landes. Und diese Muslime berichten, wie sie Christen geworden sind. Authentische Glaubenszeugnisse, DVD. Und diese DVDs kopiert er da. Und so, was machst du damit? Klar, verteilen. Kleines muslimisches Land. Der war schon im Gefängnis. Ich sage, Moment, verteilen an wen? Christen brauchen das nicht? Naja, klar, an Muslime. Oh, so. Sicher. Du verteilst also diese Video-DVDs an Muslime, die nehmen das, gehen zur Polizei, sagen, wir haben das von Pastor so und so und du bist gleich wieder im Gefängnis mindestens. Da sagt der Manfred, du verstehst das nicht. Ich bete natürlich. Ach so. Er betet. Herr, soll ich jetzt diesem Menschen dieses Video geben oder dem? Und er lässt sich vom Heiligen Geist führen und da gibt es nicht und da gibt es. Und dann hat er den Mut, im Vertrauen auf Gottes Führung, diesem Muslim das Beweisstück in die Hand zu geben, das ihn sofort wieder ins Gefängnis oder schlimmer bringen könnte. Und solchen Glaubensmut segnet Gott. Bist du mutig? Wagst du etwas im Glauben? Kein Wunder, dass in diesen Ländern Gemeinde wächst. Warum wächst Gemeinde bei uns nicht? Weil wir alle so ängstlich sind. Heinz hat es vorhin gesagt, da will man immer auch gut dastehen, selber gut dastehen. Wie komme ich dabei raus? Und Jesus sagt, wenn ihr Ehre voneinander sucht, wie könnt ihr dem Vater im Himmel gefallen? Leute, Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Nächste Folie. Das ist eine Schule, eine Bibelschule in einem großen muslimischen Land, das größte muslimische Land der Welt, Indonesien, bevölkerungsreichste Land der Welt von den Muslimen her. Über den jungen Kerl in dem blau-weißen T-Shirt möchte ich mit euch reden. Der geht da zur Bibelschule und er hat mir seine Geschichte erzählt. Das war ein Muslim. Und er hat gesagt, du Manfred, hör mal zu. Meine Geschichte ist so, ich war Muslim und ich habe zwei Bücher gefunden. Eine Bibel wahrscheinlich und ein hinduistisches Buch. Habe ich mich interessiert, habe ich die mit nach Hause genommen, Muslim. Habe ich meinem Vater gesagt, guck mal hier, voll cool, habe zwei Bücher, mal sehen, was die anderen glauben. Junger Muslim. Keine Intention, seinen Glauben zu wechseln. Nur zwei Bücher mitgebracht. Der Vater will seinen Sohn im Affekt töten. Seinen eigenen Sohn töten. Und der Sohn in Todesangst greift eins der beiden Bücher und rennt um sein Leben. Das ist eine wahre Geschichte, hat er mir erzählt. Und er rennt, bis er nicht mehr kann. Und dann ist dann ein Park und eine Bank und er setzt sich auf diese Parkbank, Indonesien. Und dann schläft er auf dieser Parkbank. Morgens kommen Leute und wecken ihn auf, sagen, was machst du denn hier? Was hast du denn da für ein Buch in der Hand? Komm mal mit, erzähl mal, trink einen Kaffee. Und dann stellt sich heraus, die Parkbank ist eine wahre Geschichte. Stand vor einer Kirche. Und es war Sonntagmorgen. Und die Leute, die ihn geweckt haben, waren Christen, die zum Gottesdienst gingen. Und sie haben ihn mit hineingenommen. Und dann haben sie ihm erklärt, was in diesem Buch stand. Und er ist zum Glauben gekommen. Und jetzt habe ich ihn da in der Bibelschule getroffen und habe ihn gefragt, was willst du denn machen nach der Bibelschule? Ratet mal, was er machen möchte. Ich möchte als Prediger in mein Dorf zu meiner Familie gehen und ihnen das Evangelium bringen, die ihn töten wollten. Gott segnet solchen Glauben. Darum wächst Gemeinde in diesen Ländern. Und ich wünsche mir, dass der Funke überspringt und dass wir sagen, Herr, tu doch das auch in meinem Leben. Mach mich stark, mach mich mutig. Nächste Folie. Natürlich ist das keine Spielerei, gerade nicht in diesen Ländern, auch nicht in Indonesien. Das ist ein junger Mitarbeiter in der Jugendgruppe, nächste Folie. Und da gab es einen Übergriff und dann hat der Mob Muslime mit Waffen, Macheten und so weiter geschossen und er hat eine Kugel in seinen Fuß bekommen, nächste Folie. Und das Erschreckende war, und das hören wir oft, die muslimischen Krankenhäuser haben sich geweigert, diesen Kerl zu behandeln. Als Hilfswerk haben wir einen medizinischen Arbeitszweig und dann konnten wir ihn zu einer Privatklinik bringen und dann wurde die Kugel rausoperiert, die war schon am Kopf angerostet, weil er die über ein Jahr da stecken hatte, weil keiner ihm helfen wollte. Aber jetzt konnten wir ihm helfen. Das tut auch gut. Und da könnt ihr mithelfen, mitbeten, unterstützt solche Projekte, medizinische Projekte, Wiederaufbauprojekte, um diese Christen zu ermutigen. Aber lasst euch inspirieren von ihrem Glauben. Nächste Folie. Zweites Gebiet. Die hinduistische Welt. Das ist vor allem Hinduismus in Indien. Hinduismus, Buddhismus, ähnliche Situationen, Sri Lanka und andere Länder. In diesen Gebieten werden die Christen auch brutal unterdrückt. Nächste Folie. Vor allem 2007, als wir Weihnachten gefeiert haben und 2008 im Sommer, da gab es dort in dem Bundesstaat Orissa furchtbare Übergriffe. Über 50.000 Christen auf der Flucht. Was haben sie getan? An Jesus geglaubt. Tausende zerstörter Häuser, hunderte zerstörter Kirchen. Nächste Folie. Und da habe ich diesen Diakon getroffen in seiner kleinen Kapelle und er hat mir ein bisschen was erklärt, was da passiert ist. Und vor allem hat er mir vorgelesen, was vorne in seiner Kapelle steht. Wir können alle kein Hindi, oder? Okay. Da steht, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Mann liest mir das vor und während er das liest und mir dann auf Englisch erklärt, fängt er an zu weinen. Und dann sage ich, was ist das? Warum weinst du jetzt? Was denkst du gerade? Und dann sagt er, weißt du, was hier passiert ist, ist Folgendes. Mein leiblicher Bruder wollte mich töten und hat diese Kapelle zerstört. Mein leiblicher Bruder. Da denke ich, klar, da würde ich auch weinen. Dann sagt er, nein, das ist es nicht, warum ich weine. Dieses Bibelwort. Dieses Bibelwort. Wenn doch nur mein Bruder das verstehen würde, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist auch für ihn. Dann denke ich, meine Güte, und ich bin so leicht beleidigt, gekränkt, da komme ich gar nicht wieder zu mir und dann kann ich ewig grollen. Und da wollte ihn der eigene Bruder töten und das Einzige, worum er sich Sorgen macht, ist das Seelenheil seines Bruders. Kein Wunder, dass Gemeinde in diesen Ländern wächst. Wo ist solch eine Hingabe, wo ist solch eine Liebe bei uns? Wir sind so viel mit unseren Sachen beschäftigt. Darf Jesus dich freimachen, dein Leben am Fuß des Kreuzes abzulegen und zu sagen, Herr, jetzt mach du aus meinem Leben etwas zu deinem Dienst, so wie bei diesem Mann. Dieser Glaube ist echt, dieser Glaube ist ansteckend. Nächste Folie. Und dann haben wir Gottesdienst da gefeiert. Ich war einer der ersten Helfer oder wahrscheinlich der erste aus dem Westen, der da 2008 nach den schlimmen Unruhen hinkam. Und ich bin kein Held. Ich bin da mit dem Bus hingekommen und habe gedacht, schnell irgendwie so da hin zur Gemeinde und bloß nicht auffallen. Aber damit war nichts. An der Bushaltestelle stand die ganze Gemeinde. Mit Trommeln, also die Inder, das ist fast so wie in Afrika. Die lieben Musik, die tanzen, wusste ich gar nicht. Also geht echt die Post ab. Und so war das da auch, an der Bushaltestelle, Musik, Tanzen, alles, Hunderte, Verfolgung, ich will mich verstecken, aber die nicht. Und dann sind wir da zum Versammlungsplatz gegangen und dann haben wir Gottesdienst gefeiert. Und es ist einfach so stark, ich durfte das jetzt auch wieder erleben, verschiedene Predigten dort halten in Indien und dann kamen viele Hindus auch zum Glauben. Da habe ich den Bischof gefragt, sag mal, ist das auch ernst? Die kommen so einfach so zum Glauben, ist das auch ernst? Und er guckt mich an, Manfred. Verstehst du das nicht? Wer in diesem Land seinen Glauben öffentlich bekennt, er wechselt vom Hinduismus zum Christentum, der hat seine Rechnung vorher durchkalkuliert. Natürlich ist es ernst. Und diese Leute riskieren alles für Jesus. Und dann haben wir Gottesdienst gefeiert und dann merkte ich, wie ganz viele von ihnen bewegt waren. Und dann habe ich gesagt, was bewegt euch jetzt so? Und vielleicht seht ihr das auf dem Bild, dass die sich die Augen wischen. Und dann haben sie mir was gesagt, da sind mir die Augen aufgegangen. Weißt du, die Tatsache, dass du hier bist, das ist nicht wegen mir, aber das Prinzip, die Tatsache, dass du hier bist, das hat uns ermutigt und das ermutigt uns, weil wir spüren, wir sind nicht vergessen. Wir sind nicht allein gelassen, sondern da sind andere, die beten für uns, die unterstützen uns, die treten für uns ein. Da habe ich gedacht, klar, Ist doch bei uns auch nicht anders. Also wenn es dir echt dreckig geht, ja, was brauchst du dann? Dass eine Freundin, dass ein Freund anruft, dass jemand da ist, sagt, du, willst du mal reden? Das brauchen wir auch. Und darum hat Jesus gesagt, darum sind wir nicht alleine, darum gibt es Pfingstival, darum gibt es Hauskreise, darum gibt es Jugendkreise, darum gibt es Gemeinde, weil wir ein Leib sind. Wenn ein Glied leidet, leiden mit, alle mit. Und wir dürfen einander die Lasten tragen. Ihr dürft Lasten tragen, hier, voneinander, von der verfolgten Gemeinde. Und die verfolgte Gemeinde betet für uns, weil sie sich Sorgen macht um uns unter der Versuchung, unter der wir leben. Die beten für uns und wir dürfen für sie beten. Gemeinschaft. Ein Leib. Wenn ich irgendwie mich schneide, ja, ich bin wehleidig, dann gehe ich sofort und mache das sauber und hole ein Pflaster. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen zu denken, ist doch nur ein Finger. Das ist mein Finger, ich tue da was. Es sind nicht irgendwelche Christen in Indien, die leiden, sondern das ist dein Leib, das ist unser Leib. Das ist die Gemeinde weltweit, der Leib Christi. Nächste Folie. Drittes Gebiet, vier Gebiete heute Morgen. Der Kommunismus, zwei Beispiele dazu. Eins, Kuba. Kuba ist total interessant, wenn ihr euch für Oldtimer interessiert. Also auf Kuba ist die Entwicklung in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stehen geblieben. Die Revolution des Kommunismus hat das Land sozusagen an den Boden gedrückt. Total zerstört. Nächste Folie. Aber während die Kommunisten ihre Pseudorevolution dort abgezogen haben, hat Gott eine ganz andere Revolution auf Kuba durchgeführt. Jesus hat eine Revolution, eine geistliche Revolution in den Herzen der Menschen begonnen und die hat Kuba verändert. Das ist eine illegale Freiluftveranstaltung auf Kuba mit Tausenden von Leuten. Allein an dem Abend sind Hunderte zum Glauben gekommen. Die nächste Folie. Das ist unser Partner und Freund Ismael. Der hat den Abend dort geleitet. Und am nächsten Tag wurde er bei der Polizei vorgeladen, weil die Regierung versucht, die Christen einzuschüchtern. Betet, jetzt habt ihr mal einen Namen, Ismael, betet für Ismael, für solche Leute wie ihn. Da haben sie irgendeinen jungen, adretten Kommunisten auf seine Tochter angesetzt. Jetzt hat der was mit der Tochter angefangen, die Tochter beeinflusst, jetzt ist die Tochter weg vom Vater, will nichts mehr davon wissen, vom Glauben weg, von der Familie weg. Das ist so ein Druck, unter dem die Christen stehen. Gar keine Verfolgung, kein Gefängnis, die Familie wird zerstört. Betet für ihn und andere, dass sie stark bleiben. Kuba. Und Gott baut seine Gemeinde auf Kuba. Die Kirchen sind voll. Ich war in einem Gottesdienst, da waren alle Jugendlichen draußen, so ähnlich wie hier am Zelt, weil einfach kein Platz war in der Kirche. Es wäre doch toll, wenn wir das in Deutschland wieder hätten. Wenn der Funke überspringt, wenn Gott dich gebrauchen kann, dass du Gemeinde baust, da wo du lebst und wo du stehst. Nächste Folie. Noch ein kommunistisches Land. Kuba ist besser geworden. Nordkorea wird immer schlimmer. Das sind Leute auf der Sonnenseite Nordkoreas. Sind nicht verfolgt. Leben ganz gemütlich als Dorfbevölkerung. Irgendwo ist ein bisschen ein blödes Bild, man kann da nicht so gut fotografieren. Das ganze Land wird in einem Steinzeitkommunismus unterdrückt. Nächste Folie. Die Leute, und das ist so ähnlich wie bei Daniel, müssen den verstorbenen Präsidenten des Landes quasi anbeten. Quasi anbeten. Und unter diesem Druck in der dritten Generation stehen die Menschen in Nordkorea und erleben viele Christen, Tausende, Zehntausende von ihnen in Arbeitslagern. Unsere Gemeinde, ein Leib, da dürft ihr Lasten mittragen. Was können wir tun? Wir können beten. Wir wollen mehr tun. Gib dein Leben Jesus hin. Das ist das Größte, was du tun kannst. Da ehrst du das Zeugnis der verfolgten Gemeinde am meisten, wenn du sagst, wenn ihr von Gott unter solchen Situationen stark gemacht werden könnt, dann kann der gleiche Gott mich auch stark machen. Betet, dass Jesus Licht, das Licht seines Evangeliums in Nordkorea schenkt. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo einem das aufgeht. Eine klitzekleine Kleinigkeit in Nordkorea, da kam ich plötzlich ins Nachdenken. Die Leute wissen nicht einmal, dass es Weihnachten gibt. Da ist es nicht eine Frage, glaube ich oder glaube ich nicht. Da ist es einfach so, die wissen gar nicht, dass man glauben kann. Die wissen gar nicht, dass es Gott gibt, dass es die Idee Gott gibt, dass es ein Weihnachtsfest gibt, dass Jesus Mensch war. Nichts. Ein Volk in totaler geistlicher und äußerer Finsternis. Betet für Nordkorea. Nächste Folie. Müsste jetzt der Ton kommen? Kein Ton?
I was born in Pyongyang, the capital of North Korea. When I was only 6 years old, my family was politically persecuted by the North Korean government. So we escaped to China. My father started a Bible study with missionaries from South Korea and America. It was his strong desire to become a missionary to North Korea. He chose to return to North Korea to share the love of God in a dangerous land. It breaks my heart to tell you that in 2006, his work was discovered by the North Korean government and he was again imprisoned. I have heard no word from my father nor about him ever since. In all probability, he has been shot to death in public on charges of treason and espionage, as is so often the case for persecuted Christians in North Korea. Just as my father was used there for God's kingdom, I now desire to be obedient to God. I want to bring the love of Jesus to North Korea. I believe God's heart cries out for the lost people of North Korea. I humbly ask you, my brothers and sisters here in this place, to have the same heart of God. Please pray that the same light of God's grace and mercy that reaches my father and my mother and know me will one day soon dawn upon the people of North Korea, my people. Thank you.
Die Türen sind auf. Die Frau ist in Sicherheit. Sie ist nicht in Nordkorea. Und sie betet uns, dass wir für sie beten. Und was hat sie vor? Das war vielleicht mit dem Akzent ein bisschen schwierig. Die Familie ist in Nordkorea umgekommen. Sie lebt jetzt in Südkorea in Freiheit. Und sie rüstet sich aus und möchte das Evangelium nach Nordkorea bringen. Herr, schenk mir diesen Mut. Herr, schenk mir diesen Glauben. Was in meinem Leben an Vorläufigen blockiert mich? Hast du auch diese Sehnsucht, dass dein Leben Gott gehören soll, dass Gott doch auch durch dich, durch mich etwas tun kann? Gott segnet solchen Glauben und darum wächst auch an diesen schwierigen Gebieten in der Welt seine Gemeinde. Und ein vierter Bereich, nächste Bild. Unser Bereich, Eitling, nächste Folie. Pfingstjugendtreffen. Um Gottes Willen, Christen in Bedrängnis. Jesus Christus hat einen Auftrag für dich. Jesus hat gesagt, ich sende dich. Ich sende dich zu deiner Familie. Ich sende dich in deine Nachbarschaft. Ich sende dich zu den Menschen, die dich nicht kennen. Es geht in diesem Leben nicht darum, irgendwie finanziell gut klarzukommen. Schön, wenn das auch gelingt. Es geht in diesem Leben nicht darum, irgendwie zu gucken, dass wir irgendwie in den Himmel kommen. Das wollen wir alle. Sondern es geht in diesem Leben darum, im Hier und Jetzt mit diesem Christus zu leben. Herr, segne mich und setze mich zum Segen, da wo ich bin. Und wenn wir das tun und wenn wir uns so von Gott gebrauchen lassen, dann kommen wir auch in Deutschland in Bedrängnis und an die Grenzen unserer Kraft. Die nächste Folie. Aber wir brauchen mutige Christen auch bei uns. Wir brauchen Christen, und Paulus hat das mal gesagt, die sich inspirieren lassen vom Zeugnis der verfolgten Gemeinde. Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Philippi, diese Gemeinde, wo ich euch gerade vorgelesen habe, mit dem Gefängnis, die er gegründet hat. Und er hat an die geschrieben, Paulus ist schon wieder im Gefängnis, und hat an sie geschrieben, nicht wenige haben Zuversicht gewonnen durch meine Gefangenschaft und sind kühn geworden, das Wort zu reden, ohne Scheu. Das brauchen wir. Bete darum, Herr, mach mich kühn, mach mich mutig, dass ich dein Glaubenszeugnis reden kann, ohne Scheu. Wir sind alle ängstlich und denken, was denkt der jetzt, was will der jetzt? Aber Gott sucht mutige Christen, die sagen, Herr, jetzt will ich dir mein Leben geben und jetzt mach du. Lass dich inspirieren und herausfordern vom Zeugnis der verfolgten Gemeinde. Mit dieser Vision, das nächste Bild bitte, mit dieser Vision und mit dieser Berufung kam der Pfarrer Richard Wurmbrand, der die Hilfsaktion Märtyrerkirche gegründet hat, nach 14 Jahren Gefangenschaft in die freie westliche Welt und ist überall gewesen, hat verkündigt und erzählt von den Christen im Untergrund. Vergesst die Geschwister nicht im Untergrund, betet für sie, ermutigt sie, helft ihnen materiell, wie auch immer ihr das tun könnt, tut was. Aber lasst ihr Zeugnis nicht vergeblich verhallen. Lasst euch in diese Bewegung hineinnehmen, lasst euch herausfordern, lasst euch inspirieren. Nächste Folie. Das ist ein bewegendes Bild für mich. Die beiden Leute, der mit dem dunklen schwarzen Pullover ist ein Christ aus Nordkorea. Wir stehen an der Grenze zu Nordkorea, in Südkorea. Und der mit der weißen Jacke ist ein verfolgter Christ aus Pakistan. Und als wir an der Grenze zu Nordkorea stehen, da ist dieser nordkoreanische Christ überwältigt von seinen Gefühlen. Seine Freunde, Glaubensgeschwister, alle an der anderen Seite der Grenze, in der Gefangenschaft, er weiß ja nicht, wo sie sind. Und er bricht fast zusammen unter dieser Last. Und dann der verfolgte Christ aus Pakistan. Wir versuchen immer auch die Leute zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig auch stärken. Der nimmt diesen Christ aus Nordkorea in den Arm und tröstet ihn. Tragt einander die Lasten. Ein verfolgter Christ trägt die Last des anderen verfolgten Christen. Ein tolles Bild. Und da darfst du dich jetzt dazustellen und mittragen, mitbeten, mittrösten, mit dabei sein. Das ist unsere Berufung, unser aller Berufung. Wir sind ein Leib. In der Gemeinde Jesu gibt es keine Einzelkämpfer. Und ich möchte dich einfach bitten und damit schließen. Vergiss das Schicksal der verfolgten Gemeinde nicht. Bete für sie, hilf, wo du kannst. Und tu mir den Gefallen und lass dich herausfordern und anfeuern und ermutigen von ihrem Glaubenszeugnis. Wer mehr wissen will, wir haben hier in der Nähe am 16. Juni unseren Missionstag. Es sind ja jetzt die Zeiten der Wahlen in Ägypten, haben eine Christin, die dort eine wunderbare Arbeit tut unter den bedrängten Geschwistern in Kairo. Am 16. Juni in Filderstadt Bernhausen. Wer mit dabei sein möchte, da kann man mehr erfahren. Gleich am Ausgang nehmt euch einen Gebetskalender mit. Da sind viele Informationen. Jede Woche ein Land, wo man helfen kann, wo man beten kann, auch einige Magazine. Unser Stand ist auf der Wiese neben dem Nachtcafé. Auch da könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr Fragen habt. Könnt ihr gerne mich fragen oder die anderen am Stand. Wir haben dort ein ganz tolles Zeugnis einer Christin aus Eritrea. Guckt mal rein in dieses Buch, Mein Lied klingt aus der Nacht, die dort in Eritrea in der Containerhaft war und jetzt über ihren Glauben oder über ihr Glaubenszeugnis erzählt. Und jetzt ist es 3:30. In 10 Minuten, 15 Minuten wollen wir uns bei den Gebetstippis treffen. Wer sagt, ich möchte jetzt das konkret machen. Ich möchte jetzt einfach beten für die verfolgte Gemeinde. Ein Zelt ist ja das Notrufzelt. Da kann man immer beten für verfolgte Christen. Aber wer jetzt von der Veranstaltung dort rüber gehen möchte und ganz konkret für ein paar Anliegen beten möchte, dort beim Vaterunserkreuz bei diesen Gebetszelten, da können wir uns treffen in einer Viertelstunde und einfach 15 Minuten, 20 Minuten Zeit haben, miteinander für die verfolgte Gemeinde zu beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir in Freiheit dein Wort hören dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns in deiner Liebe nachgehst und dass du uns so oft schon dein Evangelium erklärt hast. Herr, wir wollen nicht die blaue Pille, wir wollen das nicht vergessen, sondern wir wollen ganze Sache machen mit dir. Wir wollen das Leben aus deiner Hand, die rote Pille, unterm Kreuz, mit dir, die Nachfolge wagen. Herr, unser Leben soll nicht mehr uns selber gehören. Du sollst uns als Hirte führen und regieren. Und nun bitten wir dich, Herr, setze uns zum Segen, segne uns, Herr, und setze uns zum Segen. Und lass uns treu sein in der Fürbitte für Menschen, die so viel Schwereres zu tragen haben als wir. Segne du deine verfolgte Gemeinde, mach sie stark. Yusuf Nadakani im Iran im Gefängnis, mach ihn stark, mach seine Frau stark, seine beiden Söhne, Christen in Kolumbien, auf Kuba, in Teilen Mexikos, in Nordnigeria, in Ägypten, in Afghanistan, in Pakistan, in China, in Nordkorea, Vietnam, Laos, auf Indonesien, Herr, du kennst deine Gemeinde und wir wollen dich einfach bitten, dass das Wunder, von dem die Apostelgeschichte berichtet, dass das geschieht, dass dein Heiliger Geist dort die Menschen stärkt und ermutigt. Und das schenk auch uns, Herr. Mach uns den Glauben ganz neu, teuer und gewiss. Wir wollen dir zur Verfügung stellen, Herr. Mach uns kühn und mutig. Amen.